Deutschlandfunk Nova. Wissensnachrichten.
Bier muss nicht unbedingt Alkohol haben. Zahlen der Marktforschungsfirma Nielsen zeigen, dass der Absatz von alkoholfreiem Bier seit 10 Jahren immer weiter steigt, während der Bierkonsum in Deutschland insgesamt schrumpft. Der Marktanteil liegt inzwischen bei 6,5%. Dabei geht es darum, was in Läden verkauft wird und nicht um Bestellungen in Restaurants oder Clubs. Marktforscher haben beobachtet, dass die Anlässe für alkoholfreies Bier in den letzten Jahren mehr geworden sind. Ursprünglich ging es vor allem um ein Bier für Autofahrer. Dann ging es auch in Richtung Sportgetränk, als betont wurde, dass alkoholfreie Biere isotonisch sind. Heute geht laut Experten der Trend dahin, alkoholfreies Bier mehr und mehr als Erfrischungsgetränk zu trinken, als herber Ersatz für Schorlen oder Limos. Schlechte Anbindung ans Internet, wenig Bildungsangebote, hohes Durchschnittsalter der Bevölkerung. Das sind Beispiele für Probleme, mit denen manche Regionen in Deutschland zu kämpfen haben. In einer Studie wurde untersucht, wie die einzelnen Regionen für die Zukunft aufgestellt sind. Auftraggeber der Studie war das Institut der Deutschen Wirtschaft. Die Hochschulen haben daran mitgewirkt. Akuten Handlungsbedarf sehen die Autorinnen und Autoren in 19 von insgesamt knapp 100 Regionen. Wirtschaftlich besonders schlecht aufgestellt sind die Regionen Duisburg-Essen und Emscher-Lippe im Ruhrgebiet, außerdem Bremerhaven. Die digitale Infrastruktur ist demnach in den ostdeutschen Regionen Altmark, Magdeburg und Halle wenig entwickelt. Ein großes Problem ist auch, dass Kommunen hoch verschuldet sind. Da schlagen die Studienmacher vor, dass die Länder Schulden erlassen, damit die betroffenen Städte und Gemeinden wieder investieren können. Sie warnen, dass viele Regionen den Anschluss verlieren könnten. Dadurch könnten gesellschaftliche Spannungen zunehmen. Viele Fische sind mittlerweile mit giftigem Quecksilber belastet. Wie groß diese Belastung ist, hängt auch mit der Überfischung und dem Klimawandel zusammen. Zu dem Schluss kommt ein internationales Forschungsteam, nachdem es Daten aus mehr als 30 Jahren vom Golf von Maine im Atlantischen Ozean ausgewertet hat. Beispiel Kabeljau und Dornhai. Die mussten wegen der Überfischung der Heringe alternatives Futter finden. Der Dornhai stieg auf kleinere Fische um. Die sind weniger belastet. Der Kabeljau suchte sich dagegen größere Fische, die stärker belastet sind. Entsprechend ist die Quecksilberkonzentration in Kabeljau seit den 1970er Jahren gestiegen, beim Dornhai dagegen gesunken. Auch beim Thunfisch stieg die Belastung. An dem Beispiel zeigt sich laut den Forschenden, dass auch die Wassertemperatur eine Rolle spielt. Durch das wärmere Wasser verbraucht der Thunfisch mehr Energie beim Schwimmen. Deshalb muss er verhältnismäßig mehr Fische essen und nimmt so wieder mehr Quecksilber auf. Manche brauchen Koffein, um richtig auf Touren zu kommen, andere einfach eine gute Portion Zucker. Das gilt für Menschen genauso wie für Bienen. Westliche Honigbienen werden so richtig fleißig, wenn sie Nektar und Pollen bekommen, der auch etwas Koffein enthält. Das nutzen manche Pflanzen aus und fügen ihrem Nektar Koffein hinzu, investieren dann aber möglichst wenig Energie in den Zuckergehalt von Nektar und Pollen. Die Bienen und Hummeln hier fallen darauf rein. Sie sind aktiver, erhöhen die Befruchtung, sammeln aber unter Umständen Futter mit weit weniger Zucker. Das kann ihnen selbst oder der Kolonie auf Dauer schaden. Forschende wollten wissen, ob es den Bienen in Brasilien genauso geht. Dort leben Wildbienenarten, die keinen Stachel haben. In einem Versuch boten sie den stachellosen Bienen Lösungen mit unterschiedlich viel Zucker und Koffein an. Dabei zeigte sich, die stachellosen Bienen fliegen auf Zucker. Wie viel Koffein in der Lösung war, war ihnen dagegen egal. Die Forschenden können sich vorstellen, dass die stachellosen Bienen in Brasilien mittlerweile immun gegen die Wirkung von Koffein sind. Schließlich wird dort seit fast 300 Jahren Kaffee angebaut. Asthma ist bei Kindern unter den chronischen Erkrankungen mit am meisten verbreitet. Dass Luftverschmutzung das Risiko für Kinder erhöht, die Atemwegserkrankung zu bekommen, haben schon mehrere Studien gezeigt. Ein internationales Forschungsteam hat sich jetzt für eine neue Studie Daten aus 18 europäischen Ländern vorgenommen, darunter auch Zahlen aus Deutschland. Sie wollten herausfinden, wie viele Asthmafälle konkret auf schlechte Luft zurückzuführen sind. Untersucht wurden zwei Szenarien. Im ersten gingen die Forschenden davon aus, dass der Feinstaubgrenzwert, den die Weltgesundheitsorganisation empfiehlt, eingehalten wird. Laut Studie könnte schon das mehr als jede 10. Asthmaerkrankung von Kindern vermeiden. Im zweiten Szenario wurde ein Feinstaubwert bei besonders sauberer Luft als Grundlage genommen. Dabei kam heraus, dass sogar jede 3. Erkrankung verhindert werden könnte. Es gäbe dann auch deutlich weniger Asthmafälle, die auf Stickstoffdioxid oder Rußpartikel zurückzuführen sind. Flugscham. Dieser Begriff steht dafür, dass man sich fürs Fliegen schämt, weil das schlecht fürs Klima ist. Wer sich mal so richtig schlecht fühlen möchte, sollte die Seite shameplane.com besuchen. Da bekommt man sehr anschaulich vor Augen geführt, wie klimaschädlich Fliegen ist. Man kann zum Beispiel einen Flug von Frankfurt nach New York eingeben, hin und zurück. Es erscheint ein Balken, der anzeigt, wie viel arktisches Eis dadurch abschmilzt, nämlich 7,2 Quadratmeter. Daneben kann man einige Klimaschutzmaßnahmen anklicken, die einen zweiten Balken entstehen lassen. Im konkreten Beispiel müsste der Frankfurt-New-York-Passagier ein ganzes Jahr lang vegetarisch essen, nur regionale Lebensmittel verbrauchen und komplett aufs Auto verzichten, um den Flug wieder auszugleichen. Die Macher von Shameplane.com kommen aus Schweden. Sie sagen, dass bisher 30.000 Leute aus 120 verschiedenen Ländern die Seite aufgerufen haben.
Deutschlandfunk Nova.